Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Physician Assistants, Schlüsselrolle im interprofessionellen Team. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Daria Huhnfeld, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistants e.V. Im Gespräch werden zentrale Aspekte zur nachhaltigen Integration und Weiterentwicklung des Berufsbilds Physician Assistant im deutschen Gesundheitssystem beleuchtet. Von delegationsfähigen ärztlichen Tätigkeiten und der Rolle im klinischen Alltag, über Herausforderungen bei der fachlichen Anerkennung und Zusammenarbeit bis hin zu strukturellen Fragen der Personalplanung und Versorgungsqualität.
Daria Huhnfeld ist seit 2021 Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistants e.V. und leitet am Deutschen Herzzentrum der Charité das Team der Physician Assistants. Neben ihrer laufenden klinischen Tätigkeit als Physician Assistant in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie hat sie nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ein Physician Assistants-Studium in Rheine sowie einen MBA in Gesundheitsmanagement an der Hochschule Osnabrück abgeschlossen. Huhnfeld ist Botschafterin des Weiterbildungsstipendiums des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Mitherausgeberin des Fachbuchs Physician Assistants in Deutschland.
Die Deutsche Gesellschaft für Physician Assistants, DGPA, ist der bundesweite Berufsverband für Physician Assistants, setzt sich für die fachliche Weiterentwicklung, Qualitätssicherung und öffentliche Sichtbarkeit des Berufsbildes ein und vertritt mehr als 1.500 Mitglieder aus allen Gesundheitsbereichen.
Frau Huhnfeld, vor gut 2 Jahren haben wir im Interview schon mal gesprochen und damals betonten Sie, dass die Zahl der Physician Assistants bis 2025, also bis zu diesem Jahr, deutlich steigen werde und dass dieser Beruf aus der relativen Unbekanntheit heraustreten werde. Wo stehen wir denn heute?
Wir feiern dieses Jahr im Jahr 2025 20 Jahre Physician Assistants in Deutschland. Deshalb ist es ganz passend, dass wir uns jetzt heute wieder sprechen. Und wir werden das in diesem Jahr sehr, sehr groß feiern im Kongresspalais in Kassel am 13. und 14. November und werden die Entwicklung besprechen, denn die waren enorm. Vielleicht einen kurzen Einblick. Die Absolventinnenzahlen von uns Physician Assistants steigen jährlich so mit einem Wachstum um die 30-40%. Wir warten noch auf die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2025. Die werden wahrscheinlich Ende des Jahres veröffentlicht. Wir antizipieren aber ungefähr so knapp 3.500 PA-Absolventen, Absolventinnen und knapp 6.000 PA-Studierende im Jahr 25. Wir haben natürlich Zahlen von 2024. Da waren wir rund 2.500 PA-Absolventinnen, Absolventen und 5.000 PA-Studierende. Allein im Wintersemester 24 wurden bereits 2.200 Physician Assistant Studierende lediglich immatrikuliert. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Wachstum. Die Hochschulstandorte, da lässt sich so sagen, dass es 23 Hochschulen an 57 Standorten gibt, dass es 4 Hochschulen gibt, die ein PA-spezifisches Masterstudium anbieten und dass der DHPA, der Deutsche Hochschulverband, seit 2023 ein freiwilliges theoretisches Examen anbietet und durchführt. Von der Verteilung in Deutschland hat sich auch da das Verhältnis verändert. War es so, dass PAs wirklich primär im stationären Sektor tätig waren. Inzwischen vermerken wir auch so eine Wanderung in den ambulanten Sektor, vom kommunalen auch in den uniklinischen Bereich. Genau, der Anteil von den PAs in der ambulanten Versorgung, der nimmt eben zu. Wir hatten 2020 noch 11% circa in der ambulanten Versorgung. 2025 sind so um die 16%. Das sind Zahlen von Heistermann et al. Und von einer Gehaltsumfrage von PA-Jobs. Und als letzten Punkt vielleicht innerhalb der DGPA, die Entwicklung der letzten Jahre. Ich habe mit meinen Vorstandskollegen vor 4 Jahren den Vorstandsvorsitz übernommen und da waren wir 180 Mitglieder. Inzwischen sind wir Stand Oktober 25 knapp 1.700 Mitglieder. Das ist unglaublich und wahnsinnig wachsend, allerdings auch nur möglich durch ambitionierte ehrenamtliche Kollegen, denen ich an der Stelle jetzt auch öffentlich nochmal Danke sagen möchte. Wir bieten auf Mitgliederebene ein neues Justiziariat an, berufsrechtliche Beratung und Vergünstigung als Mitglied. Wir haben eine neue und auch eine eigene Fachzeitschrift etabliert, eine neue Website. Wir geben Berufseinstiegsgehaltsempfehlungen, Stellungnahmen zu verschiedenen Themen und Vergünstigungen auch bei Fortbildungen, zum Beispiel bei der PA Academy. Und übergeordnet haben wir natürlich einen Einfluss auf die Gestaltung unseres Berufsbilds in Deutschland. Wir nehmen an Kongressen teil, beim DGIN-Kongress, DGTHG, DGINA, DGAM, DKUU, Viszeralmedizin oder VSOU. Und wir haben unsere DGPA auch anders aufgestellt, inzwischen mit 3 Ressorts und 6 Sektionen, 25 Leitungspositionen und über 50 aktiven Mitgliedern. Wir haben Interviews im Ärzteblatt Rheinland-Pfalz, in der Ärztezeitung gegeben, wo PA draufsteht, muss auch PA drin sein, im Ärztenachrichtendienst eben auch. Und es gab wesentliche, lassen Sie mich das noch sagen, Modellprojekte aus der KVWL, dessen Ergebnisse jetzt auch Anfang 25 veröffentlicht wurden. Das PAM-Projekt läuft aktuell. Es gibt Strukturempfehlungen der DIGINA, wo PAs auftauchen. Das HAPPY-Konzept vom Hausärztinnen und Hausärzteverband. Die KV Nordrhein hat eine Auftaktveranstaltung gemacht im Oktober 24, bei der ich unter anderem mit Herrn Dr. Gassen diskutieren durfte. Es gibt ein Positionspapier der Nephrologen und Nephrologen des Berufsverbandes. Und was irgendwie mir Gänsehaut beschert hat diesen Sommer, war das ISPA-Symposium mit irgendwie der Leibhaftigwerdung von Delegationen und Zusammenarbeit zwischen der Bundesärztekammer und uns als Deutsche Gesellschaft für Physicians. Weil Herr Dr. Reinhardt einen Vortrag gehalten hat, der das so hervorragend verbalisiert hat, wo wir inzwischen in der Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer stehen. Und PA ist Mitglied im Bündnis Gesundheit. Wir sind Mitglieder der Konferenz der Fachberufe im Gesundheitswesen der Bundesärztekammer. Wir wurden eingeladen in den Bayerischen Landtag, in den Landtag Brandenburg. Wir haben mit der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern sehr operativ gesprochen, mit dem VDEC, mit der BARMER. Und als letztes 2 Punkte, wir feiern jetzt im November eben diesen riesigen Kongress. Und dann ist im April 2025 der wesentliche Meilenstein, der nächste Impuls gesetzt worden, das novellierte Positionspapier der Bundesärztekammer unter Mitarbeit der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistants.
Ja, super. Das hat sich ja sehr viel getan in den letzten 2 Jahren. Aber PAs sind ja auch so die Geheimwaffe oder andersrum gesagt, der Mangel an Ärztinnen, auch in der ländlichen Versorgung, führt ja dazu, dass insgesamt die nichtärztlichen Berufe aufgewertet werden sollen und dass damit möglicherweise die Probleme gelöst werden sollen. Inwieweit spielt es, sagen wir mal, dieser positiven Entwicklung, die Sie geschildert haben, zu Pass, dass da die Politik eben auch Potenzial in ihrem Berufsbild gibt?
Also es ist durchaus so, dass man sagen kann, dass eine gewisse gesundheitspolitische Herausforderung irgendwie in der Kausalkette Voraussetzung ist, dass man ein Defizit sieht. Ich würde Physician Assistants aber nicht als Defizitausgleich beschreiben, sondern mit einem eigenen Wertbeitrag. Das sehen wir auch international. Physician Assistants ist kein Berufsbild, was jetzt aus Deutschland hoheitlich innovativ hervorgeht, sondern das gibt es in gerade angloamerikanischen Ländern, den USA seit 60 Jahren. Und der Mehrwert ist, dass PAs einen eigenen Wertbeitrag leisten in Form ihres eigenen Berufsbildes. In der Delegation ganz klar, heißt auf die Patientenwerte, die Gesundheitswerte und die Klinikwerte. Und ganz konkret gesagt meine ich damit Aspekte wie die Konstanz als Mehrwert, den wir bieten. Diese Rotation, die haben wir eben nicht, sondern wir stagnieren quasi in einem Bereich. Natürlich können wir bereichsspezifisch dann auch wechseln, aber wir sind an der Hand der fachärztlichen Person sozusagen die Konstanz in diesem Bereich. Und das sorgt für einen enormen Mehrwert. Dann geht es um Prozesse, Prozessgestaltung, SOP-Gestaltung beispielsweise und dann auch um Qualität, auch da im Sinne der SOPs. Und ganz plastisch dann gesagt, führt es eben dazu, dass wir diese Lücke, die da eben existiert in der Konstanz, in den Prozessen und in der Qualität in Form dann der SOPs, dass wir dadurch eben Wertbeitrag schaffen können, um die Ärztinnen und Ärzte zurückzuführen zu komplexeren ärztlichen Vorbehaltstätigkeiten mit aber auch der persönlichen Leistungserbringung von Therapieentscheidung, Indikationsentstellung. Und dadurch entsteht ein Workflow, dass man sagt, okay, wir delegieren Routinetätigkeiten in Delegation mit euch Hand in Hand unter Supervision weg und wir fokussieren uns wieder auf unsere komplexeren Tätigkeiten oder eben auf die Entscheidungsfindung. Also alles nicht gedacht als sekundäre Versorgungsschiene, sondern gedacht unter in einer Versorgungsschiene unter der ärztlichen Letztverantwortung in ärztlicher Delegation.
Sie hatten schon erwähnt, dass die Novellierung des Positionspapiers der Bundesärztekammer. Wenn Sie mal kurz den für Sie wichtigsten Aspekt dieses Papiers benennen können.
Gerne. Das Bundesärztekammerpapier, die Novellierung, fußt erstmal auf einem wesentlichen anderen Papier, nämlich des Papiers von 2021 zur interdisziplinären Zusammenarbeit, den die Bundesärztekammer veröffentlicht hat. Wir durften als Deutsche Gesellschaft für Physician Assistance an der Novellierung mitarbeiten, was ich als wahnsinnig vertrauenswürdig empfunden habe und was extrem viel Spaß gemacht hat, dort so mitgestalten zu dürfen. Und die Novellierung ist eben nächster Impuls, ein wichtiger Stimulus. Und das merken wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen, dass eben durch diese Veröffentlichung auch viele jetzt nächste Kommunikationspartner auf uns zugekommen sind. Und ich empfehle, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dieses Papier wirklich inhaltlich sehr aufmerksam zu lesen. Weniger in ChatGPT da nach einer Zusammenfassung zu fragen, sondern mehr wirklich zu lesen, denn es enthält Dinge zur einheitlichen Nomenklatur, Empfehlungen zur einheitlichen Zugangsvoraussetzungen. Es tangiert eben wesentlich jetzt auch den ambulanten Bereich. Es nimmt die Primärqualifizierenden mit auf. Es äußert sehr, sehr konkrete Empfehlungen für ein einheitliches Curriculum von entweder 180 oder 210 Credit Points zu dem Masterstudium, was es jetzt eben seit 4 Jahren auch gibt, aufbauend auf dem Bachelorstudium. Es positioniert sich zu Fortbildungen. Die Bundesärztekammer begrüßt und befürwortet die Teilnahme von Physician Assistants an ärztlichen Fortbildungen. Und es gibt erstmals auch ein Impuls für eine Regulierung des Berufsbildes. Das ist wirklich als Impuls und Empfehlung zu verstehen. Und wesentlich dann für die Praxis, und das ist ein wahnsinniger Mehrwert, dass beispielhafte Kompetenzen genannt werden, angepasst auf unterschiedliche Qualifikationsstufen. Und das ist mir wichtig, an der Stelle wirklich einmal ausdrücklich Danke zu sagen für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich weiß das extrem zu schätzen, wie eng wir zusammengearbeitet haben und auch für den Mut der Bundesärztekammer mit uns Physician Assistants und mit uns der DGP in den letzten Jahren so zusammengearbeitet zu haben, insbesondere da an Frau Dr. Lunde Hasshausen, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, an Herrn Bodendieck, den Präsidenten der Sächsischen Ärztekammer, aber auch an die Geschäftsführung der Bundesärztekammer hier, dann den Geschäftsführer Politik, Herrn Langenberg, und insbesondere ein Danke an das Dezernat 8 der Bundesärztekammer.
Sie sind auch in Ihrem nicht ehrenamtlichen Leben Leiterin der Physician Assistance im Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin. Und dort konnte im Oktober 2 Dokumente vorgelegt werden, und zwar zum einen das erste Implementierungskonzept, und es gab auch einen Tätigkeitsrahmen für die PAs. Sie wünschen sich, dass dieses Implementierungskonzept bundesweit sich als Modell quasi herumspricht. Und wenn Sie unseren Hörerinnen mal kurz sagen, was sind denn die wesentlichen Inhalte und welche Rahmenbedingungen müssten andere Kliniken erfüllen, um so ein ähnliches Konzept aufsetzen zu können?
Schön, dass Sie das ansprechen. Ich war vor schon ein paar Jahren junge PA-Studierende im Klinikum Osnabrück und war im 2. Semester und habe da schon meine Mentorin gefragt, wie kann man denn Physician Assistant klug implementieren und was gibt es denn für einen konkreten Tätigkeitsrahmen oder Logbücher? Und dann habe ich ein Praktikum in den USA gemacht und mir das Berufsbild dort eben nochmal angeguckt. Wie gesagt, 40 Jahre älter, insgesamt 60 Jahre gibt es dort diesen Beruf. Und ehrlicherweise sind diese 2 Dokumente jetzt das Ergebnis, was ich seit 2 Jahren hier im Herzzentrum am Deutschen Herzzentrum der Charité erarbeitet habe, und eigentlich das Ergebnis seit dem Praktikum, was vor 7 Jahren ablief. Und dieses Implementierungskonzept klingt dann immer sehr hoch gesponnen, aber ist eben auf Basis von einem wissenschaftlich evidenzbasierten Implementierungsmodell konzipiert und beinhaltet zudem eben auch klassische Management-Tools wie einen Strukturplan oder einen Meilensteinplan, sodass wir eben konkrete Implementierungsmaßnahmen ableiten, wie zum Beispiel ein Onboarding-Konzept, ein Einarbeitungskonzept, Gesprächsprotokolle, Rotations-, Fortbildungs- und Weiterentwicklungskonzept, und geben dort dann eben die Möglichkeit, auch das auf andere Kliniken modellhaft zu übertragen. Das ist vor allen Dingen im Kapitel 5 beschrieben, und dieses Implementierungskonzept haben wir auch als Executive Summary schon im ersten PA-Fachbuch veröffentlicht. Aber uns war wichtig, dass wirklich alle PAs deutschlandweit darauf Zugriff erhalten, und deshalb wird es in den nächsten Wochen im Oktober 25 auch auf unserer Website als Open Access Dokument veröffentlicht werden. Sie fragten mich, welche Rahmenbedingungen andere Kliniken erfüllen müssen. um so ein Konzept ähnlich erfolgreich zu etablieren. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man es auch adaptieren muss. Also es ist, weiß Gott, nicht so, dass ich sage, hier steht die einzige Wahrheit und lest es mal durch, so wird es funktionieren. Aber ich sage, so kann es funktionieren. Nehmt euch erstmals so ein veröffentlichtes Implementierungskonzept und schaut, wie ihr das übertragen könnt. Das DHCC, muss man sagen, hat eine lange Historie mit PAs, seit 20 Jahren. Mit Beginn des ersten Studiums gibt es hier Physician Assistants. Das heißt, PAs sind auch Teil der Strategie 2030 des Deutschen Herzzentrums der Charité für jeden Herzschlag, eben neue Berufsbilder zu integrieren. Und mein ärztliches Pendant quasi, wir machen die PA-Leitung auf ärztlicher und PA-Basis. Also Professor Dr. Stark leitet eben das PA-Programm aus ärztlicher Sicht. Mein Chef und unser Vorstandsvorsitzender, Herr Professor Dr. Falk, die waren eben erst und letzt Autor des DGTHG-Positionspapiers. Und jetzt legen wir als erste Klinik eben so einen konzeptionellen Implementierungsvorschlag vor und diesen Tätigkeiten will heißen. Das zu vergleichen, glaube ich, ist schwierig, aber es gibt in diesem Kapitel 5 eben die Übertragbarkeit, wirklich anhand Abbildung 10 beispielsweise zeigt das, wie man gut gewisse Dinge, Maßnahmen, die wir abgebildet haben, übertragen kann. Es ist ein erster, wirklich toller, praktischer Impuls für hoffentlich etwaige andere Kliniken oder ambulante Prozesse.
Sie hatten vorhin schon die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, kurz KVBL, erwähnt und die ist ja sehr frühzeitig eingestiegen und hat sich der Physician Assistance angenommen und einen Leitfaden auch vorgelegt, in dem aber sehr stark auf Refinanzierung und Planungssicherheit als Treiber für eine Integration von Physician Assistance gesetzt wird. Reichen Ihrer Ansicht nach diese ökonomischen Anreize wirklich aus, damit mehr Praxen sich zur Beschäftigung von PAs bewegen oder fehlen grundsätzlich strukturelle Anpassungen auch im EBM-System?
Spannende und auch große Frage, die jetzt mehr und mehr auch drückt von der Dringlichkeit. Völlig richtig, das KVWL-Projekt hat jetzt Ergebnisse Anfang 2025 vorgelegt, in deren festgehalten wurde, dass PAs 30% der Patienten-Patientin-Kontakte übernehmen, dass die Terminwartezeiten gesunken sind, dass es eine positive Resonanz von Ärztinnen und Ärzten gab durch die Abnahme von Routinetätigkeiten, dass es für MFAs eine Weiterentwicklungschance war und dass die Patientenrückmeldung auch sehr positiv war, solange ein Arzt hinter dieser Delegation steht mit dem PA. Und zum Punkt der Finanzierung zeigte eben die KVWL, dass PAs in Hausärzten und Hausärztinnenpraxen zwischen 600 und 870 Patienten pro Quartal in Delegationen mitversorgen und dass es durch eine Fallzahl und oder eine Fallwertsteigerung zu einer Honorarsteigerung kommt. Und sie haben da als Steuerungselement bei der KVWL eben die Plausibilitätsprüfung um roundabout 15% so ein bisschen flexibilisiert. Spannend ist jetzt, dass die KV Niedersachsen seit kurzem mit der Erhöhung der Zeitprofilgrenze um 30%, und diese 30%, die habe ich eben deshalb auch benannt von der KVWL, also eine Erhöhung der Zeitprofilgrenze um 30% in der Beschäftigung mit PAs arbeiten. Und Impulse von uns, die jetzt auf Ihre Frage nochmal kommen, sind mit Sicherheit auch Anpassung der Delegation und die Aufnahme von Physician Assistants beispielsweise im Bundesmantelvertrag, aber auch im Sozialgesetzbuch 5. Und dann ganz wichtig, PAs müssen in der Regelversorgung abgebildet werden. Und das heißt für uns im Moment nach dem jetzigen Impuls keine eigene EBM. Warum? Wie NEPAS oder ähnliches. Weil Physician Assistants gleichwertige ärztliche Leistung übernehmen. Der Arzt, die Ärztin aber immer noch die Letztverantwortung trägt, weil wir das in Delegation machen. Aber es soll nicht dazu führen, dass Physician Assistants eine sekundäre Versorgungsschiene sind und am schlimmsten noch eine Medizin zweiter Klasse. Das ist eine integrierte Versorgung als Teammitglied, was unter der ärztlichen Hoheit und Letztverantwortung eben da, und das hatte ich anfänglich beschrieben, wertstiftend arbeitet. Und übergeordnet, wenn Sie danach auch fragen, ja, es ist natürlich so, dass der Arzt-Patienten-Kontakt vielleicht zu einem Praxis-Patienten-Kontakt oder auch zu einem Arzt-PA-Patienten-Kontakt werden könnte, sich entwickeln sollte. Und das sind so erste Impulse, die ich Ihnen da auf die Frage sagen kann.
Sie sagten an anderer Stelle schon mal, wo PA draufsteht, muss auch PA drin sein. Und laut dem KVWL-Leitfaden ja auch oft die Verwechslung von PAs mit den MFAs, den medizinischen Fachangestellten. Was wünschen Sie sich als Verband, dass dort in der Kommunikation und auch in den Schulungsmaßnahmen verbessert wird, damit auch am Schluss die Patientinnen verstehen, was ist gemeint, wenn man sagt, das übernimmt der oder die Physician Assistant?
Also in einem Team, wo PAs angestellt sind, da sollte ganz, ganz klar sein, wer wofür zuständig ist. Ganz klar sein, wer welche Rolle hat. Und gehen wir jetzt also mal von dem Patientenfall aus, einer möglichen Verwechslung. Ist es zum Beispiel denkbar, dass eben Informationsbroschüren im Wartezimmer ganz niederschwellig auch sind oder gedacht ganz digital eben auch eine digitale Rollenvorstellung an irgendwelchen Monitoren, dass das Team wirklich in der Rolle und in der Unterschiedlichkeit der Tätigkeiten auch da vorgestellt wird. Was mir wichtig ist, dass die Physician Assistant selbst, ehrlicherweise auch jede Berufsgruppe, sich persönlich vorstellen. Das heißt, auch meine Erfahrung ist, wenn ich mich den Patienten vorstelle, dann sage ich, schönen guten Morgen, mein Name ist Daria Hohnfeld, ich bin Physician Assistant, PA, das ist ein neues Berufsbild in Deutschland, gibt es seit 20 Jahren. Ich arbeite im ärztlichen Team, bin aber keine Ärztin, kein Arzt und mache heute mit Ihnen die vorbereitende Visite. Der Arzt, die Ärztin ist mit dabei und ich übernehme die Delegation und er delegiert mir diese Tätigkeit. Und dann sagt nichtsdestotrotz, trotz dieser Einladung, sagt der Patient dann gerne auch mal, die Patientin, Frau Doktor, kann ich Sie noch mal was fragen? Und dann ist es wichtig, ganz entschieden zu sagen, ich bin keine Frau Doktor. Sie können mich Frau PA nennen, wenn es dann sein muss. Aber ich bin PA. Warum? Weil Physician Assistant ein eigenes Berufsbild ist, auf das ich sehr stolz bin, was im ärztlichen Team Hand in Hand eben mit den Ärztinnen und Ärzten arbeitet. Und das schafft dann Sicherheit. Also eine sehr offene Kommunikation. Und das zeigen dann eben auch die Ergebnisse der KVWL, dass Patienten eben zufrieden sind, solange ein Arzt, eine Ärztin dahinter steht.
Perfekt. 20 Jahre Physician Assistance. Sie haben einen Jubiläumskongress. Das ist der zweite Kongress der DGPA. Und dort wollen Sie viele Dinge zeigen, wie das DHPC-Modell, das Sie erwähnt hatten, und auch nochmal auf den KVWL-Leitfaden eingehen. Und insgesamt wollen Sie feiern, dass der Beruf jetzt doch auch in Deutschland angekommen ist und etabliert wurde. Was wünschen Sie sich als politische Botschaft oder als Forderung, die von dem Kongress quasi in die Öffentlichkeit und auch natürlich an die Politik und somit den Gesetzgeber gehen wollte?
Herr Nitz, das Ergebnis des Kongresses werde und kann ich Ihnen erst in 5 Wochen sagen. Und ich kann Ihnen definitiv aber sagen, was wir bei dem Kongress planen und was auch Sie mit der Einladung, die jetzt damit ausgesprochen ist, erwarten könnte. Wir feiern an 2 Tagen einen Kongress für Physician Assistants und für Ärztinnen und Ärzte und haben jetzt schon über 600 verkaufte Tickets. Wir haben über 200 Personen, die zu der Jubiläumsveranstaltung kommen und Ehrengäste wie Frau Dr. Lundershausen, Herrn Bodendieck, wie aber auch Teilnehmende der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, den Präsidenten, aber auch der KV Nordrhein mit deren Modellprojekt oder dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin, Herrn Professor Kochanek. Auch Medizin-Influencer werden teilnehmen, Herrn Louis Teichmann und Herr Dr. Jasper Iske werden auch da sein. Wir haben und freuen uns auf über 20 internationale Gäste, beispielsweise aus den USA, aus den Niederlanden, aus der Schweiz, UK, aus Kenia oder auch Simbabwe. 10 Säle wird es geben. Es wird ein riesiger Kongress werden mit 23 Kursen, grundlegende Kurse, BGA, EKG, aber auch fachspezifische wie ein Echokurs, ein Echokardiografiekurs, ein Da Vinci-Kurs oder ein Workshop zur endoskopischen Venenentnahme oder Notfallsimulationskurs. Es gibt auch ein Bachelor Award und ein Poster Award und es werden über 20 Aussteller sein. Wenn Sie mich fragen, was so Forderungen sind oder nächste Schritte vielleicht, war der wesentliche Schritt jetzt dieses Jahr das Positionspapier der Bundesärztekammer unter Mitwirkung der DGPA. Und dieser Impuls soll eben als Stimulus genutzt werden, um auch Öffentlichkeit zu generieren und inhaltlich jetzt weitere Schritte einzuleiten. Und das haben wir empfangen. Also durch Öffentlichkeit meint nochmal Landtag Bayern, Landtag Brandenburg, die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, Interviewanfragen, unter anderem von Ihnen, von Krankenkassen, Tätigkeitsprofile, die jetzt veröffentlicht werden und auch Positionierung der Fachgesellschaften, wie die der Nephrologen. Und es braucht eine berufsrechtliche Regelung und eine standespolitische Verordnung, aber Hand in Hand mit der verstetigten Ärzteschaft. Die konkrete Ausgestaltung, die besprechen wir natürlich gemeinsam. Das heißt, die kann ich nicht vorwegnehmen. Beispiele wären eine Form der Weiterbildungsordnung oder eine organisatorische Angliederung an die Bundesärztekammer mit dann auch Inhalten wie einer Berufsbezeichnung, einer einheitlichen Dauer, einer Zulassungsvoraussetzung, Inhalte zu verpflichteten Curricula, einheitlichen Abschlussprüfung und einer Fortbildungspflicht. Und dann braucht es eben auch eine politische Wahrnehmung und eine tarifrechtliche Regulierung. Und ja, auch dann Finanzierungsansätze, sowohl für den ambulanten Sektor, da hatte ich die Stichworte wie die Zeitprofil Zinsenerhöhung genannt, sodass PAs in die Regelversorgung kommen, Stichwort Teampraxen oder Arzt-PA-Patientenkontakt. Aber man sollte eben auch, das hatte ich auch tangiert, PAs ins Sozialgesetzbuch 5 oder in den Bundesmantelvertrag als Delegationsempfänger bringen. Und für den stationären Sektor auch da spannend, im Krankenhausentgeltgesetz als Berufsgruppe oder im Kalkulationshandbuch des INEX als Personalkostenstelle aufgeführt werden. Ich möchte, wenn ich die Möglichkeit noch habe, eine Adresse noch an uns schicken, beziehungsweise einen Satz an uns schicken, denn es braucht auch Dinge von uns als Physician Assistant. Das ist mir extrem wichtig. Es braucht Exzellenz, es braucht eine exzellente Berufstätigkeit und es braucht auch Demut und Verantwortung gegenüber uns PAs, uns als Berufsgruppe, dass wir die Pioniere dieses Berufsbilds für Deutschland sind. Wir sind Physician Assistants. Wir sind niemals Schönheitschirurgen, wir sind niemals quasi Assistenzärzte und wir sind auch niemals Arzt durch die Hintertür. Und dann braucht es auch ein berufspolitisches Selbstverständnis, dass man sich in einer Interessensvertretung organisiert. Und es ist elementar, dass wir uns zusammenschließen innerhalb der DGPA. Jede Stimme ist da entscheidend. Das ist eine Mitgliedschaft, die kein Kann ist, sondern eigentlich ein Muss. Und da sollte sich bitte jeder Physician Assistant in Deutschland darüber bewusst sein, sowohl der beruflichen Identifikation, aber auch der berufspolitischen Selbstverantwortung und des Selbstverständnisses, sich als Mitglied innerhalb der DGPA zu organisieren.
Frau Hunfeld, inspirierendes Gespräch. Ich danke Ihnen dafür, wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit am DHZC alles Gute. Ich wünsche Ihnen im Ehrenamt als Vorsitzende der DGPA auch viel Erfolg weiterhin. Und ich wünsche Ihnen einen tollen Kongress in Kassel.
Vielen, vielen Dank, Hannes.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.